Ihr Lieben, freut mich sehr, dass ich euch mal wieder aus dieser Perspektive betrachten darf. Am Samstag vor dem dritten Advent. Heute ist der Samstag vor dem dritten Advent. Passiert jedes Jahr etwas Besonderes. Es wird nämlich das Friedenslicht aus der Geburtsgrotte in Bethlehem nach Europa, also nach Österreich und nach Deutschland gebracht. Das ist eine sehr schöne, denke ich, und sehr symbolkräftige Initiative. 1986 kam die Idee vom österreichischen Fernsehen. Und da gibt es dann immer eine besondere Zeremonie, wenn ein Kind aus Österreich nach Bethlehem fahren darf, um dieses Licht nach Österreich und nach Deutschland zu holen. Und die Idee ist, das Friedenslicht ist Zeichen für Freundschaft, Gemeinschaft und Verständigung aller Völker. Dies ist gerade auch an den Orten wichtig, wo Jesus einst lebte und lehrte. Mit dem Entzünden und Weitergeben des Friedenslichtes erinnern wir uns an die weihnachtliche Botschaft und an unseren Auftrag, den Frieden unter den Menschen zu verwirklichen. Eine ganz wunderbare Idee von der Stelle, wo eigentlich der Frieden geboren wurde, wo Jesus auf die Welt kam, wo Gott Mensch wurde, soll das Friedenslicht ausgehen, am besten in alle Welt. Dieses Jahr, ihr wisst, wie die Situation ist im Nahen Osten. Wir hören es jeden Tag in den Nachrichten, die ständig schlimmer und dramatischer werden. Und da war die Frage, wird es dieses Jahr überhaupt ein Friedenslicht geben können aus Bethlehem? Denn normalerweise wird das über den Flughafen Tel Aviv transportiert. Aber das war natürlich in diesem Jahr nicht möglich. Und so hatte ein israelischer Kameramann eine Idee und meinte, wir transportieren das Friedenslicht einfach über die jordanische Hauptstadt Amman. Da ist der Flugverkehr noch aufrechterhalten. Und leider konnte der österreichische Knabe, der dafür vorgesehen war, der Michael Putz, 12 Jahre aus Steyr, wozu man noch sagen muss, dass die Friedenslichtinitiative wird von den Pfadfindern getragen. Und es sind Pfadfinder, die das Friedenslicht weitertragen. Und ich kann mich auch erinnern, vor ein paar Jahren habe ich eine Meldung gelesen, dass zum Beispiel die Pfadfinder auf der Marienhöhe da auch immer mit dabei sind. Also der Michael, der kann diesmal nicht nach Bethlehem reisen, der darf dafür dann nach Rom. Aber es wurde ein 12-jähriges palästinensisches Mädchen ausgesucht, Pila Yarazai, die Christin ist, und sie durfte am 16. November das Friedenslicht in der Geburtsgrotte in Bethlehem entzünden. Und das diesjährige Motto für das Friedenslicht lautet: Auf der Suche nach Frieden. Und im Text für die Ankündigung steht: Wir sind in diesen Zeiten mehr denn je auf der Suche nach Frieden. Das Friedenslicht dient uns als Symbol der Hoffnung und des Friedens. Es erinnert uns daran, dass es selbst in den aussichtslosesten und bedrückendsten Momenten Hoffnung geben kann und diese Hoffnung uns wie ein Licht bei der Suche nach Frieden begleiten kann. Fand ich sehr schön, diese Initiative des Friedenslichts, vor allen Dingen, weil sie heute so gut zu meiner Predigt passt, weil mein Predigtthema nämlich heute lautet: Friede sei mit dir. Und ich denke, Frieden ist wahrscheinlich das, was die Welt sich momentan am meisten wünscht und was tatsächlich am nötigsten ist. Wir haben den Friedensgruß ja sogar in einigen Sprachen in der Grußformel. So wie man in Bayern Grüß Gott sagt, sagt man in Israel Shalom und in der jüdischen Welt. In der muslimischen Welt Salam, das bedeutet alles Frieden. Oder in den Gottesdiensten, in unseren Kirchen: Friede sei mit dir, finde ich immer so schön, den Friedensgruß. Lass uns jetzt einen Sprung machen von Bethlehem ins Alte Testament. Denn als ich so auf der Suche war nach einem Text zum Thema Frieden, nach diesem Friede sei mit dir, da bin ich auf den Daniel gestoßen. Und es war für mich relativ neu, dass schon so früh es diese Aussage gibt, diesen Gruß, diese Zusage, Friede sei mit dir. Und wenn ihr mögt, lade ich euch ein, mitzulesen Daniel 10, 15 bis 19. Daniel 10, 15 bis 19, wer es aufschlagen möchte. Also eigentlich Vers, naja gut, lesen wir Vers 15 mit. Und als er das alles mit mir redete, neigte ich mein Angesicht zur Erde und schwieg still. Und siehe, einer, der einem Menschen gleich war, rührte meine Lippen an. Da tat ich meinen Mund auf und redete und sprach zu dem, der vor mir stand: Mein Herr, meine Glieder bebten, als ich das Gesicht hatte, und es war keine Kraft mehr in mir. Wie kann der Knecht meines Herrn mit meinem Herrn reden, da auch jetzt noch keine Kraft in mir ist und mir der Atem fehlt? Da rührte mich abermals der an, der aussah wie ein Mensch, und stärkte mich und sprach: Fürchte dich nicht, du von Gott Geliebter. Friede sei mit dir. Sei getrost, sei getrost. Daniel ist für mich eine der faszinierendsten Gestalten der Bibel, für euch vielleicht auch. Und wir kennen ihn speziell in der adventistischen Welt, weil für uns die Bücher Daniel und Offenbarung eine sehr hohe Bedeutung haben in unserer Eschatologie. Wir kennen ihn als den großen Propheten, wir kennen ihn als den Politiker, als den Menschen, der Wunder erlebt hat, der Träume deuten konnte. Aber ich denke, wir machen uns eigentlich selten so Gedanken, was war der Daniel für ein Mensch, was hat der für einen Hintergrund gehabt. Und so habe ich mich mal mit dieser Frage beschäftigt, im Hinblick auf die Person von Daniel. Und leider ist seine Biografie hochaktuell. Daniel war ein Kriegskind, wie so viele heute. Und wahrscheinlich war das einer der ersten Irakkriege oder überhaupt der erste, den er miterlebt hat. Und wir wissen nichts darüber, der Text sagt nichts darüber, wie es seiner Familie ergangen ist. Es ist anzunehmen, im Worst Case, dass er wahrscheinlich seine Familie sogar verloren hat im Krieg. Denn aus dem Textzusammenhang können wir entnehmen, dass er zu sehr vornehmen, einflussreichen, zu einer vornehmen, einflussreichen Familie gehörte. Das wird uns berichtet in Daniel Kapitel 1, wo es ab Vers 3 heißt: Und der König sprach zu Aschpenas, seinem obersten Kämmerer, er solle einige von den Israeliten auswählen, und zwar von königlichem Stamm und von edler Herkunft. Junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, begabt, weise, klug und verständig wären, also fähig, an des Königshof zu dienen, und er sollte sie in Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichten lassen. Dann geht es weiter in Vers 6. Unter ihnen waren aus Juda Daniel, Hanania, Mishael und Asaria. Und der oberste Kämmerer gab ihnen andere Namen und nannte Daniel Belshazzar und Hanania Schadrach und Mishael Meshach und Asaria Abednego. Das ist eigentlich eine klassische Situation. Ein junger Mensch im Krieg, verschleppt in ein anderes Land. Und das hat der Nebukadnezar ja eigentlich sehr klug gemacht. Der hat sich gedacht, die jungen Leute, machen ja auch viele Diktatoren so, die jungen Leute, die kann ich noch gebrauchen. Ich schau mal, wer da clever ist und begabt, die lasse ich ausbilden, die kann ich dann in mein Team in meinen Hofstaat mit hineinnehmen. So war der Daniel als junger Mann in einer Situation, die heute viele Migranten, Flüchtlinge kennen. In einem fremden Land, einer fremden Kultur und für ihn wahrscheinlich doppelt schwierig, weil es alles Heiden waren und weil er auch immer wieder, er ist ja sehr konsequent zu seinem Glauben gestanden, weil er immer wieder herausgefordert wurde, seinen Glauben konsequent zu beachten. Eine fremde Sprache, alles unbekannt, alles fremd und er war an einem Ort, wo er eigentlich nicht hin wollte. Und das ist auch ein ganz beliebter Schachzug in Diktatoren oder wenn junge Leute verschleppt werden oder wenn man Völker ausrotten möchte, dass man ihnen die Identität nimmt, den eigenen Namen. Und hier heißt es, Daniel hat einen anderen Namen bekommen. Also die Idee war, alles auszulöschen, was vorher da war und einen ganz anderen Menschen aus ihm zu machen. Das hat aber nicht funktioniert, denn Daniel war gut begleitet von seinem Gott, der ihn nicht im Stich gelassen hat und dem er treu gedient hat. Und er muss ein sehr integrer Politiker dann auch gewesen sein, denn das Interessante ist, die weiteren Könige, die auf Nebukadnezar folgten, die haben ihn behalten. Denn normalerweise, wenn ein neuer Herrscher kommt, gibt es auch neue Leute, neuen Hofstaat, neue Entourage. Aber Daniel blieb, auch als die Herrscher gewechselt haben. Was sehr viel über seine Integrität aussagt und über die Art, wie er mit seinem Gott gelebt hat. Und wir kennen die Bibelstellen, wo es heißt, wir finden nichts gegen ihn außer seinem Glauben. Und dann hat man ja versucht, über diese Schiene gegen ihn zu intrigieren. Also der Daniel war in keiner leichten Situation. Und er hat sich ganz fest an diesen Gott gehalten. Und sein Gott hatte sehr herausfordernde Aufgaben für ihn. Ganz abgesehen von seiner politischen Aufgabe, dann als zweiter Mann im Staat, hat er auch geistliche Aufträge bekommen. Wir wissen das. Er hat viele Visionen gehabt. Er sollte sie niederschreiben. Und das Ganze, der geistliche Dienst, kostet sehr viel Kraft. Und so wird in diesem Kapitel berichtet, dass Daniel tatsächlich die Kräfte ausgegangen sind. Und wenn wir uns das mal anschauen in Daniel 10, wird mehrfach erwähnt. Daniel 8, es blieb keine Kraft in mir. Jede Farbe wich aus meinem Antlitz und ich hatte keine Kraft mehr. Vers 16, da tat ich meinen Mund auf und redete und sprach zu dem, der vor mir stand, mein Herr, meine Glieder bebten, als ich das Gesicht hatte und es war keine Kraft mehr in mir. Und dann haben wir es nochmal in Vers 17. Wie kann der Knecht meines Herrn mit meinem Herrn reden, da auch jetzt noch keine Kraft in mir ist und mir der Atem fehlt? Kommt uns irgendwie bekannt vor, denke ich. Situationen, wo wir sagen, Herr, ich habe keine Kraft mehr. Ich kann nicht mehr. Es geht nicht mehr. Und selbst wenn diese Kraftlosigkeit, ja man kann sogar sagen Ohnmacht, denn er ist zusammengebrochen, selbst wenn diese Kraftlosigkeit natürlich sehr intensiv mit dem zusammenhing, was er da gesehen hat, was einfach schwierig zu verkraften war und es war ja auch eine große Aufgabe. Hier heißt es, es wurde Daniel etwas offenbart, was von großen Dingen handelt und wir wissen, der Text sagt es, dass Gott ihm gesagt hat, verschließ diese Dinge bis zur Endzeit. Also es ist schon klar, dass es auch mit der Vision zusammenhing. Aber ich denke, man kann das ruhig ganzheitlich sehen. Es kostet einfach Kraft, in diesem geistlichen Dienst zu stehen. Und viele andere Dinge, seine Biografie, sein Leben in einem fremden Land, der Versuch, ihm seine Identität zu nehmen, all das kostet Kräfte. Und so ist uns das sicherlich wohl bekannt, wie ich schon erwähnt habe, dass es Situationen gibt, wo wir sagen, Herr, ich kann nicht mehr. Und ich finde es jetzt so faszinierend, wie Gott mit diesem Daniel, mit diesem kraftlosen Daniel, der wirklich fertig ist, umgeht. Und er sagt uns hier der Text zunächst mal, dreimal in drei Versen, Vers 10, eine Hand rührte mich an und half mir auf die Knie und auf die Hände. Vers 16, einer, der einem Menschen gleich war, rührte meine Lippen an. Und dann haben wir nochmal Vers 18, da rührte mich abermals der an, der aussah wie ein Mensch und stärkte mich. Der Herr berührt ihn, wird hier mehrfach erwähnt. Er hält ihm die Hand hin, er hilft ihm auf. Und er sagt zu ihm ein Wort, ich habe es jetzt nicht gezählt, wie oft man das in der Bibel findet, ein Wort, was wir ganz oft in der Bibel finden und was hier zweimal zu Daniel gesagt wird, fürchte dich nicht. In Vers 12 und dann nochmal in Vers 19. Er rührt ihn an und sagt zu ihm, fürchte dich nicht. Und dann gibt es noch einen ganz besonderen Begriff hier, der eigentlich in der Luther-Übersetzung gar nicht so rauskommt. Wir haben das hier zweimal, dass zu Daniel gesagt wird, du von Gott Geliebter. In Vers 11 und in Vers 19. Fürchte dich nicht, du von Gott Geliebter. Und das ist jetzt interessant, wenn man sich den hebräischen Text anschaut. Da steht ein Begriff, Ish für Mann, kommt aus der Schöpfungsgeschichte, Ish Hamudot. Und das heißt, das Wort steht sogar im Plural, du Kostbarkeit. Du bist eine Kostbarkeit für Gott. Es steht nicht nur da, du bist von Gott geliebt, sondern du bist eine Kostbarkeit. Du kostbarer, von Gott geliebter. Finde ich unglaublich faszinierend und bemerkenswert, dass der Herr hier zu dem Daniel sagt, du bist für mich wie eine Kostbarkeit. Fürchte dich nicht, du kostbarer Mensch, Friede sei mit dir. Und er sagt dann zu ihm in diesem Vers 19, fürchte dich nicht, du für Gott kostbarer, Friede sei mit dir. Und das war sicherlich mehr als dieser übliche Begrüßungsgruß Shalom. Das war eine Zusage, das war eine Verheißung, Friede sei mit dir. Und da gibt es im Hebräischen eine ganz interessante Konstruktion, diesen sogenannten futuristischen Imperativ, der gleichzeitig nicht nur eine Anweisung ist, eine Befehlsform, sondern eine Verheißung. Friede wird mit dir sein. Und Luther hat hier übersetzt, sei getrost. Und im Grundtext steht hier das Wort Hasak, sei stark. Und das passt auch sehr gut zu dem, was der Daniel vorher sagt. Ich kann nicht mehr, ich bin schwach, mir fehlen die Kräfte. Und hier sagt der Herr zu ihm, fürchte dich nicht, du Kostbarkeit. Friede wird mit dir sein, ich gebe dir Frieden. Und da steht dann zweimal, sei stark, sei stark. auch als Verheißung, du wirst stark sein, ich gebe dir jetzt wieder Kraft. Und es ist genau der Begriff, der im Gegensatz steht zu dieser Kraftlosigkeit. Ich gebe dir wieder Kraft. Sei stark, sei stark. Und entsprechend geht der Text auch weiter. Als er mit mir redete, ermannte ich mich, also ich war wieder stark, ich hatte wieder Kraft und sprach, jetzt rede, mein Herr, denn du hast mich gestärkt. Du hast mich wieder stark gemacht. Ein wunderbarer Zuspruch, eine wunderbare, hoffnungsvolle Verheißung, die der kraftlose Daniel hier bekommt. Der Herr rührt ihn an, er spricht zu ihm, du bist ein von mir Geliebter, du bist eine Kostbarkeit für mich. Friede sei mit dir, sei stark. Und jetzt gibt es noch ein unglaublich spannendes Detail in diesem Text. Und wenn wir uns das genauer anschauen, wisst ihr sicherlich auch, was gemeint ist. Der Daniel sieht in dieser Situation zwei Gestalten. Einmal diese Vision, die er hat, wo dann hier steht, ab Vers 5, da stand ein Mann, der hatte leinene Kleider an und einen goldenen Gürtel und der war also ganz schrecklich anzusehen, deshalb ist er ja dann auch umgefallen und konnte den Anblick nicht ertragen. Und dieser Mann hat mit ihm auch gesprochen. Aber es wird noch eine zweite Person erwähnt. Einmal in Vers 10, da schreibt er hier nicht, dieser Mann, der mit mir gesprochen hat, der rührt mich an, sondern die Hand kommt quasi so irgendwie von oben. Eine Hand rührte mich an und half mir auf. Und dann haben wir es nochmal, Vers 16, in Vers 15, als er das alles mit mir redete, nämlich diese Visionsgestalt. Und Vers 16 wird auch nochmal jemand, eine andere Person erwähnt. Einer, der einem Menschen gleich war, wird zweimal erwähnt hier. In Vers 16 und in Vers 18. Da rührte mich abermals der an, der aussah wie ein Mensch. Und wenn wir uns den Text anschauen, Ben-Adam, der Sohn eines Menschen, so werden wir unweigerlich, denke ich, wenn wir da noch ein bisschen drüber nachdenken, an den Titel Jesu im Neuen Testament erinnert. Des Menschensohn. Er hat diesen Begriff sehr oft auch selbst verwendet. Glaubt ihr an den Menschensohn? Und so ist es unglaublich spannend hier, dass offensichtlich der Herr dem Daniel sogar in dieser Situation seinen Sohn geschickt hat. Ganz spannend. Wir haben eine ähnliche Aussage bei der Geschichte vom Feuerofen. Ich glaube, es ist Daniel 3. Ihr kennt die Geschichte, wo die Freunde Daniels dann im Feuerofen umgebracht werden sollen, hat aber nicht geklappt. Daniel 3, Vers 25, da heißt es hier, der König sprach, Vers 24 brauchen wir noch, haben wir nicht drei Männer gebunden in das Feuer werfen lassen? Ich sehe aber vier Männer frei im Feuer umhergehen. Und sie sind unversehrt und der vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter in diesem Fall. Und das ist unwahrscheinlich spannend und interessant, dass wir hier in diesem alttestamentlichen Text, wie übrigens in vielen anderen alttestamentlichen Texten natürlich, die ganzen Messias-Verheißungen, dass wir hier schon eine Brücke zum Neuen Testament haben, zum Menschensohn. Und wenn es heute um den Frieden geht und der Herr dem Daniel dieses Friede sei mit dir zusagt, so können wir da sehr gut die Brücke zum Neuen Testament schlagen. Denn der Sohn Gottes wird bereits in Jesaja 9 und auch in vielen anderen Texten als Fürst des Friedens bezeichnet, als Ursprung des Friedens. Und damit sind wir eigentlich wieder in Bethlehem beim Friedenslicht. Denn in Lukas 2, in der Weihnachtsbotschaft, die in einer Woche in ganz vielen Kirchen vorgelesen wird, heißt es: Friede den Menschen. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden. So haben wir da auch wieder den Bezug, dieser Friede, der dem Daniel zugesagt wird, die Brücke zum Neuen Testament. Letztlich wird der Friede erfüllt in der Menschwerdung in Jesus Christus. Und wir kennen das Wort aus Johannes 14, wo der Herr sagt, Vers 27, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Da haben wir es wieder, dieses fürchte dich nicht. Und mit den biblischen Friedensverheißungen ist fast immer dieses Wort verbunden, fürchte dich nicht. Meinen Frieden gebe ich euch. Faszinierend, wie dieser Friede, der damals schon vor 2500 Jahren dem Daniel zugesprochen wurde, dann erfüllt ist in der Menschwerdung Gottes im Neuen Testament. Lasst uns noch mal kurz drüber nachdenken, was dieser Friede bedeutet. Dieser Friede in einer so dramatisch friedlosen Welt. Ich denke, die Menschen, die im Nahen Osten leben oder in der Ukraine oder auch in anderen Konfliktgebieten dieser Welt, die wären schon froh, wenn mal einen Tag keine Raketen abgeschossen würden. Wenn mal Ruhe wäre. Und es wird ja jetzt sehr viel über einen Waffenstillstand im Nahen Osten diskutiert. Leider nur diskutiert. Viele Gremien, viele Länder haben es versucht und haben sich da eingeschaltet. Aber dieser göttliche Friede, der dem Daniel hier verheißen wird und von dem es heißt, der Herr ist der Fürst des Friedens, ist mehr als ein Waffenstillstand. Es gibt ein schönes Lied, vielleicht kennt ihr es, Give me peace like a river. Give me peace like a river, like an ocean, like a fountain. Friede, der ist wie ein Strom, wie ein Meer, wie ein Brunnen, der lebendig macht. Und es ist natürlich leicht, in einer friedlichen Umwelt, wir leben ja fast noch auf einer paradiesischen Insel, in einer friedlichen Umwelt den Frieden zu genießen. Und der eine oder andere von euch ist vielleicht Bergsteiger und kennt es, wie das ist, wenn man auf so einem Gipfel steht, in unserem herrlichen Oberbayern, die Bergkette, die ganzen Alpen sieht, wenn es leise ist und wenn man sich da hinsetzen kann und sagt, oh, ist hier schön, ist hier friedlich, bevor man wieder runtersteigt, wo es nicht so friedlich ist. Aber ist es nicht so, dass wir den Frieden gerade dann brauchen, wenn wir nicht auf dem Berg sind, wenn es nicht so friedlich ist, wenn es nicht schön ist und ruhig, dann haben wir den Frieden doch noch viel nötiger. Und dieser Frieden, den der Herr uns verheißt, der kommt nicht von außen. Obwohl er natürlich auch dort, obwohl wir um seinen Einfluss bitten, dass er auch Waffen stellt, dass er die Waffen zum Schweigen bringt. Aber was der Herr schenkt, ist der Friede von innen. Dieser Friede, den wirklich keine Waffe nehmen kann. Und ich kann mir vorstellen, gut, es sagt sich so leicht, wenn man da nicht lebt, aber ich könnte mir denken, dass Menschen, die sich Gott anvertrauen, selbst im intensivsten Krieg diesen Frieden spüren und es merken, ja Herr, du gibst mir diesen Frieden. Und die Erfüllung dieses Textes auch erleben, dieses fürchte dich nicht, du von Gott Geliebter, Friede sei mit dir, ich mach dich wieder stark. Und es lohnt sich auch vielleicht noch kurz drüber nachzudenken, was zum Frieden alles sonst noch dazu gehört. Denn Friede ist nicht isoliert. Zu Frieden gehören andere Werte. Und das ist jetzt eine echte Frage. Was meint ihr, welche Werte gehören zum Frieden. Einfach zwei, drei Worte. Sanftmütigkeit. Gastfreundschaft, ganz wichtiger Punkt. Genau, da haben wir diese Frage, ne? Wenn Flüchtlinge, wenn Menschen zu uns kommen, die unsere Gäste sind. Renate, du siehst aus, als ob du was sagen möchtest. Ja, Respekt und Demut. Ich denke, das ist ein mega wichtiger Punkt, weil das sehen wir nämlich an der Eskalation. Jetzt gerade im Nahen Osten. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, so meine Generation, ihr wisst es bestimmt noch, es gab eine Sendung Report vor vielen Jahrzehnten und da gab es einen interessanten Journalisten, wir haben den sogar mal interviewt für Hope Radio, der hieß Franz Alt. Und der hat immer, also man konnte es schon nicht mehr hören, aber es war ein ganz einfacher, treffender Satz, einer muss anfangen aufzuhören. Und das ist mir auch aufgefallen, weil du das gerade sagst, Ulrike, mit der Vergebung. Das ist mir aufgefallen jetzt bei dem Konflikt. Jede Seite sagt, wir machen die anderen platt. Und die terroristische Seite genauso wie eine, wo man eigentlich denken sollte, das ist eine demokratische Regierung, die reden genauso. Wir rotten die aus, wir hören erst auf, wenn die platt sind. So kann man nicht zum Frieden kommen. Und ich denke, wir erleben das ja auch im Kleinen und in Familien, wo es Streitigkeiten und Probleme gibt, wie wichtig dieser Punkt Vergebung ist. Und das ist ja so ein Kernpunkt des Christentums, dass Vergebung, dass der Herr Vergebung möglich gemacht hat. Und ich denke, ein Punkt ist noch sehr, sehr wichtig und das erleben wir eben auch in diesen Kriegsgebieten, Gerechtigkeit. Frieden und Gerechtigkeit, da gibt es einen alttestamentlichen Text dazu. Das hängt zusammen. Denn Menschen, die keine Gerechtigkeit erfahren, die keine Zuwendung, keinen Respekt, keine Achtung erfahren, die wissen auch nicht, was Frieden ist. Der Punkt Hoffnung, der Punkt Vertrauen, das sind alles so die Dinge, die mit dem Frieden zusammenhängen. Und wisst ihr, was mich besonders beeindruckt, auch an diesem Wort? Dieses Friedenswort an Daniel ist 2500 Jahre alt. Fürchte dich nicht, du Geliebter Gottes, du Kostbarkeit Gottes, Friede sei mit dir, sei stark. Und das Fantastische an Gottes Wort ist, dass es zeitlos ist, dass es Bestand hat. Und dass so ein Wort, was vor 2500 Jahren an den Daniel erging, dass wir das für uns in Anspruch nehmen dürfen. Weil es zeitlos ist, weil es gültig ist, weil Gottes Wort Kraft hat. Und so dürfen wir das auch mitnehmen in unser Leben, dass der Herr uns sagt, fürchte dich nicht, Friede sei mit dir, du bist geliebt von mir, ich gebe dir Kraft. Und das ist doch wirklich eine Botschaft. Und damit sind wir wieder bei dem Friedenslicht von Bethlehem. Denn das ist genau der Ort, wo der Friede herkommt, von Gott und von seiner Menschwerdung, mit dem er diesen Frieden nochmal bekräftigt hat und gesagt hat, Friede den Menschen auf Erden. Ich möchte euch den Frieden bringen. Und selbst wenn er äußerlich nicht da ist und wenn alles hoffnungslos aussieht, so gilt doch diese Friedensverheißung, die der Herr Jesus im Neuen Testament dann immer wieder erneuert hat und bekräftigt hat. Und ich möchte abschließen mit dem Text, mit dem Segenswort aus Philipper 4, Vers 7, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns beten. Ja, Herr, du Gott des Friedens, du siehst die Situation in dieser Welt, wie schrecklich Menschen leiden, wie viele sterben. Wir können nur alles dir anvertrauen, weil das unsere Möglichkeiten übersteigt. Herr, wir bitten dich, dass du Frieden schaffst in den Kriegsgebieten dieser Welt, dass du mit den leidenden Menschen bist. Wir bitten auch Frieden für uns, dass du uns diese innere Ruhe schenkst, diese feste Zuversicht und das Vertrauen, dass du in jeder Situation bei uns bist und mit uns gehst. Ich möchte dich bitten um deinen Segen für jeden, der hier ist und auch für die, die nicht kommen konnten. Herr, lass uns spüren, gerade in dieser Adventszeit, dass du Frieden schenkst, dass du uns Ruhe schenkst, dass du mit uns gehst. Hab Dank dafür. Amen.